Und jetzt ist es eine Reise ein bisschen zurück, auch in die Vergangenheit und einem eigentlich der Gründer von vielen Österreichern, dem Gründer des Allergieambulatoriums, meinem Mentor, dem Professor Jarisch, dem auch Gründer der Allergieambulanz an der Hautklinik. Und jetzt kehrt er ganz weit zurück in seine Vergangenheit, nämlich eigentlich in seine Ursprünge der Insektengiftallergie. Und ein Konzept, wie man sich damals vorgestellt hat, spät in den frühen 80er Jahren, wie man eine Bienengiftallergie behandeln könnte. Reinhard, was ist aus der Passivimpfung geworden?
Vielen Dank. Lob macht peinlich, aber ich werde es überstehen. Es geht also im Wesentlichen um die Idee eines Passivimpfstoffs bei Insektengiftallergie, konkret bei der Bienen. Und was wollen wir besprechen? Die Frage ist einmal, wer wird nach einem Insektenstich allergisch? Es wird ja nie, entwickelt ja nicht jeder eine Allergie. Welche Risiken gibt es? Risiko Tryptase, Risiko Histaminintoleranz, Risiko Drogenkonsum. IgG4 schützt vor Allergie, Imker sind immun. Warum? Passivimpfstoff gegen Bienengiftallergie als Modell einer neuen Therapie und die Zukunft, die Nanobodies gegen inhalative Allergien. Wir haben zwei Gegenspieler, das ist IgG4 und das IgE. Das werde ich dann im Detail noch erläutern und das ist so ähnlich wie Spermidin gegen Covid-19, denn Spermidin reduziert 87% der Viren, wie wir wissen, beziehungsweise wie in der Charité von Drosten festgestellt wurde. Hier zeige ich Ihnen zwei Bienen, zwei Wespen und zwei Hummeln und Sie werden sagen, ja, ist so. Die Hälfte davon sind Schwebfliegen und tun überhaupt nichts. Und warum ist das wichtig? Weil Leute zum Beispiel sich vor einer Wespe fürchten. Und die Frage ist, wie erkenne ich im Anflug ohne Radar, ob das jetzt eine Schwebfliege ist oder eine Wespe? Die Schwebfliege fliegt wie ein Hubschrauber und steht in der Luft. Deswegen heißt sie Schwebfliege. Und die Wespe, die schaukelt sich so schön langsam auf ihr Bier und ihr Essen und daher kann man das leicht erkennen. Die Prävalenz ist ungefähr bei 1%, Erwachsene häufiger als Kinder. Die Todesfälle werden mit 4 im Jahr beschrieben. Ich denke, dass mit der Dunkelziffer wir wahrscheinlich in Österreich auf 10 kommen. Nicht häufiger bei Atopikern. Die relevantesten Auslöser haben wir schon gehört. Und leider gibt es auch solche Berichte, ein alter Bericht aus der Kronenzeitung, dass ein Vierjähriger, obwohl seine Großmutter versucht hat, ihm zu helfen, an der Biene gestorben ist. Was passiert? Der erste Stich macht nichts und der zweite führt entweder zu einer Allergie oder aber, wenn er eben das längere Zeit dann keinen weiteren Stich hat, dann reduzieren sich die IgE-Antikörper und er kommt zu einer Normalreaktion. Risikofaktor Tryptase. Ich kann Ihnen ja logischerweise jetzt nicht erzählen, wie das nach einem Bienenstich war, weil das passiert ja im Freien und da können Sie keine Blutabnahmen machen, da haben Sie kein Labor zur Verfügung. Daher habe ich jetzt ein Modell der Immuntherapie genommen und hier hatten wir einen Patienten, normale Immuntherapie, anaphylaktischer Schock, Histamin war dann hoch, die DAO aufreguliert und die Tryptase 732. Dann 72 Stunden später, normaler Histaminspiegel, die DAO hat sich normalisiert, aber die Tryptase war 103. Ich habe diesen Patienten dann noch einmal geholt, ihn gebeten zu kommen und ich sage zu ihm, sagen Sie mal, haben Sie keinen Hautausschlag? Der reißt das Hemd auf und sagt, ja, ich war eh im AKH, da hat man mir gesagt, ich habe eine Mastozytose. Und dann habe ich mir gedacht, und da hat niemand Sie gewarnt, dass Sie ein Risiko haben. Und das ist natürlich jetzt gefährlich, dass wir es mit Patienten zu tun haben, die ohne, dass wir es wissen, eine Mastozytose haben. Manche Patienten wissen es nicht, aber in dem Fall hat er es gewusst, aber nicht gesagt. Und die Frage ist jetzt gewesen, haben wir vielleicht in unseren Impfpatienten gut Personen mit erhöhter Tryptase, quasi schlafende Bomben. Wir haben 50.000 Krankengeschichten untersucht und sind auf 226 Patienten gekommen mit einem Wert von über 11,4, 59 davon mit einem Wert von über 20. Und jetzt war die Frage, wenn ich jetzt mit einem Patienten spreche, kann ich aufgrund der Anamnese feststellen oder die Verdachtsdiagnose stellen, der könnte eine erhöhte Tryptase haben, weil er weiß es ja nicht oder er sagt es mir nicht. Und wir haben das analysiert und das Interessanteste ist das Wort Müdigkeit. Wenn jemand sagt, er ist müde, okay, das ist bald einer. Wenn er das Hauptwort wählt, dann klingelt es bei mir und dann wird automatisch die Tryptase gemacht und mit einem hohen Prozentsatz ist es dann auch positiv. Geschlechterverteilung, Frauen sind benachteiligt. Das nächste Risikofaktor, Histaminintoleranz, wieder ein Modell der Immuntherapie. Ganz normale Immuntherapie, junger Mann, 20 Jahre, normale Polynose, kriegt eine Anaphylaxie. Und die Anamnese hat ergeben, er hat vorher Eromuc, also Acetylcystein, genommen und das ist ein potenzieller Hemmer der Thiaminoxidase. Histaminintoleranz, wenn Sie so wollen, ist die Minimalform eines anaphylaktischen Schocks. Und das nächste ist, die Toten nach Insektenstichen, ich habe schon gesagt, sind 4+ bis 10 in Österreich pro Jahr, aber die Toten nach Drogenkonsum pro Jahr über 200. Wir haben das untersucht in einer Entzugsanstalt in Mauer und das Problem ist, dass viele Drogentote eine nicht letale Dosis von Heroin genommen haben und die Frage ist, warum sind sie dann eigentlich gestorben? Und die Antwort ist eine sehr einfache, am Histamin. Der Histaminspiegel war im Vergleich zu Kontrollen erhöht, die Thiaminoxidase erniedrigt, die Tryptase erhöht und Phospholipase A war auch erhöht. Das heißt mit anderen Worten, dass die Drogensüchtigen schon ein erhöhtes Risiko bei einem Insektenstich hätten. Und die Frage und Antwort, warum sterben die? Wenn ich einen zu hohen Histaminspiegel habe, das ist so wie bei der Sehkrankheit, dann habe ich Übelkeit, dann habe ich Erbrechen. Und die Drogensüchtigen sterben am Erstickten, das sie einatmen. Und jetzt kommen wir zur Immuntherapie und IgG. Was passiert bei der Immuntherapie? Wenn ich jetzt einen Therapieerfolg von 0 bis 40 habe, dann passiert eigentlich wenig und 40% würde ich nicht als Immuntherapieerfolg werten. Bei einem Erfolg von 50% bis 70% steigt das IgG an und bei 80% bis 100% noch weiter. Und jetzt war natürlich klar, wir brauchen IgG, entweder indem wir die Immuntherapie machen oder indem wir uns die Imker anschauen. Und hier haben wir auf der rechten Seite, das sind die IgG-Spiegel von Imkern. Naja, die haben hohe Werte und wir wissen von den Imkern, wenn die gestochen werden, da sieht man nicht einmal die Stichstelle. Ich selber hatte einen Patienten, einen Hobby-Imker, der hat sich innerhalb von einer halben Stunde von 30 Bienen stechen lassen und man hat kaum auf der Haut des Unterarms etwas gesehen. Nach einer halben Stunde hat er gesagt, jetzt hört er auf, weil er Kopfweh bekommt. Warum? Histaminwirkung. Dann haben wir Imker, die nicht nur IgG haben, sondern auch IgE haben. Und jetzt war die Frage, wie tief kann der IgG-Spiegel sinken, um immer noch protektiv wirksam zu sein? Und jetzt kommen wir hier zu dieser strichlierten Linie. Das ist offenbar die Schwelle, wenn der weniger hat, dann reagiert er. Und jetzt gehen wir hinüber zu den Allergikern. Die Allergiker haben natürlich IgE, aber manche entwickeln nach dem Stich auch IgG. Und hier sehen wir 9 Allergiker, die nach dem Stich IgG entwickelt haben. Und aufgrund unserer Hypothese haben wir dann gesagt, ja, wir provozieren die. Das haben wir gemacht und nichts ist passiert. Und jetzt wollten wir einen Passivimpfstoff herstellen. Wir haben gesunde Nicht-Allergiker mit der 5-fachen Menge eines Bienengiftes immunisiert und wollten so ein Hyperimmunglobulin herstellen. Das Problem war nur, obwohl wir die 5-fache Menge genommen haben und in jedem Lehrbuch steht, wenn ich eine hohe Antigendosis gebe, forciere ich IgG und nicht IgE. Ein Drittel unserer Personen haben mit IgE-Antikörpern geantwortet, weshalb wir dann diese Sache beendet haben. Wir haben nachweisen können, IgG würde funktionieren. Die Firma Immuno hat es dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber die Idee, dass IgG wirksam sein könnte, die existiert natürlich oder hat nicht wirklich für die Biene existiert, weil wenn ich jetzt im Freien gestochen werde, bis die Rettung kommt, und die Rettung hat ja kein IgG, wird nicht funktionieren, aber für die Pollenallergie funktioniert schon. Denn wenn ich zum Beispiel vor der Birkenpollensaison ein IgG spritze, ist der 4 Wochen beschwerdefrei, genauso bei Gräser. Und das, was unsere Patienten besonders stört bei der Birke, ist nicht, dass sie einen Schnupfen haben, schon auch, aber nicht wirklich, sondern dass sie eine Reihe von Nahrungsmitteln nicht vertragen. Und nun gibt es eine Fortentwicklung der IgG-Antikörper, das sind die Nanobodies. Und über die Nanobodies, und ich erwarte mir hier eine große Zukunft, wird die Frau Professor Flicker im nächsten Beitrag berichten. Und wenn Sie mehr darüber lesen wollen, wir haben ein Buch geschrieben. Alle hier, die anwesend sind, sind Autoren in diesem Buch. Es sind die besten Allergologen aus Österreich, aus Deutschland und der Schweiz in diesem Buch verewigt als Autoren. Und somit beende ich meinen Vortrag.
Lieber Reinhard, vielen Dank. Es gibt eine Frage aus dem Chat, die allerdings sehr unspezifisch ist. Hier steht ganz allgemein IgE. Welchen Befund soll ich anfordern? Ich nehme mal an, es soll hier jetzt noch einmal ein bisschen auf dem Vortrag auch von vorher, was soll jemand anfordern, wenn er eine Bienen- oder Wespengiftallergie vermutet?
Also es genügt ja zu sagen, es handelt sich um einen Insektenstich mit einer überschießenden Reaktion. Allergiediagnostik erbeten und der Fachmann wird dann entscheiden, was er macht. Das muss der Fachmann machen. Es ist nicht ganz so einfach. Du hast es wunderbar geschildert, aber es gibt auch Fälle, wo man dann wirklich ganz genau hinschauen muss und dann eine Entscheidung treffen, was man tut.
Reinhard, dann danke ich dir, dass du ein bisschen Zeit aufgeholt hast.